Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Ich bin in einem Zug nach Allerheiligen, einem kleinen Ort bei Neuss, und ich muss sehr leise sprechen, weil viele Leute um mich herum sind. In Allerheiligen holt mich der Dozent an der Musikhochschule Düsseldorf, Andreas Kolinski, ab und wir gehen dann in sein privates Musikstudio. Kolinski beschäftigt sich seit langem mit der Komposition von Musik für Computerspiele, neuerdings auch in 3D. Deswegen schon zu Beginn dieser Sendung der Tipp an Sie, liebe Hörer, sich einen Kopfhörer bereitzuhalten. Wer in der Computerspieleindustrie arbeitet und für Klang sorgt, hört seine Umwelt anders und fängt an, Geräusche zu sammeln und sie wie Musik zu hören. Hier im Zug können das Dialogfetzen von Mitreisenden sein oder der hoch- und runterfahrende Elektroantrieb. Hoppla, habe ich da einen Rhythmus gehört? Daraus baue ich einen Loop. Also eine Tonschleife, die dann in einem historisch angelegten Computerspiel sowjetischen Panzern unterlegt werden könnte, wenn sie in Berlin einfahren, 1945.
Der Ton macht das Spiel. Ein Blick in die Labors von Musik für Computergames von Maximilian Schönherr.
Ich bin Andreas Kolinski, ich würde sagen Medienkomponist, Produzent, Dozent an der Musikhochschule in Düsseldorf und freue mich, dass wir jetzt bei mir sind.
Wenn man mal die Musikkomposition sich anguckt, da gibt es die Komposition für iTunes, für CDs früher, für Langspielplatten, das ist die eine Sache, da komponiert man linear, wie man sagt. Dann komponiert man linear für Filme, also Filmmusik zum Beispiel ist eigentlich ganz ähnlich, zumindest linear, aber natürlich gibt es eine weitere Komponente, eben das Bild dazu. Beim Computerspiel, das ist dann die dritte Art und Weise. Was ist der grundsätzliche Unterschied?
Also der grundsätzliche Unterschied ist, dass man die Dramaturgie der Musik an den Spieler abgibt. Die Musik reagiert auf den Spieler.
Düsseldorf, das Studio eines der größten Hersteller von Computerspielen, Ubisoft. Ubisoft hat 2001 Blue Byte aus Mülheim an der Ruhr gekauft. Von Blue Byte stammen Spiele wie Champions of Anteria, bekannt für seine skurrilen Figuren und seine eindringliche, abwechslungsreiche Musik. Das Budget ließ es zu, für die zentralen Musiken den Amerikaner Jeff Broadband zu verpflichten. Broadband ist bekannt für dreierlei. Er hat ein Händchen für Hollywood-Sounds, er kann sehr kleinteilig komponieren, ohne dass es kleinteilig klingt, und er denkt interaktiv. In diesem Abenteuerspiel nimmt man übers Internet vernetzt eine von sieben Figuren an. In der Branche heißen sie Character, Englisch für Charaktere. Ein Character ist der Beastmaster, ein übergewichtiger, sympathisch aussehender Mann mit sauber getrimmtem Bart, enormen Bizeps und zwei großen Hackebeinen. Jeff Broadband hat die Musik auf ihn zugeschnitten. Das heißt, er komponierte etwas, das genau zu diesem etwas trägen, aber kräftigen Champion passt.
My beasts will tear them to shreds.
Die Aufgabe an den Komponisten war, komponiere mein Musikstück, das völlig überladen ist.
Sagt Stefan Randershofer, Tonchef bei Blue Byte. Randershofer ist selbst kein Komponist, aber eine Koryphäe in Sachen interaktiver Musik. Jeder der drei Gegenden, in denen die Helden kämpfen, liegt ein charakteristisches Musikthema zugrunde. Für das karge Nordland zum Beispiel ließ Randershofer von Broadband Streicher komponieren. Diese Polarkreismusik ist vom Spieler so pur nie zu hören, denn er bringt mit seiner Spielefigur auch seine eigene Musik mit. Ist diese Figur der Beastmaster, zieht auch dessen schwerer Sound ins Nordland mit ein und legt sich automatisch über die Basismusik. Die tiefen Trommeln, hier solo, wie sie im Spiel nie zu hören sind, geben dem Spieler das Gefühl von Wucht und Stärke. Wenn ein anderer Spieler einen Ritter steuert, kommen keine Trommeln, sondern Blasinstrumente ins Spiel. Für jede Spielphase, Erkundung, Wachsamkeit, Angst, Kampf, Sieg, Niederlage, liegen die Rittermusiken in mehr oder weniger dramatisch komponierten Abstufungen vor, sogenannten Stems. Das ist der Ritter pur. Der Spieler wird das nur in Verbindung mit der für die jeweilige Gegend charakteristischen Musik hören. Der psychologische Effekt ist, dass er sich mit den Blechbläsern emotional in Einklang fühlt, weil es sein Eigenklang ist, den er schon gut kennt, aber der Sound der kalten Landschaft des Märchennordens Fremdes, Neues andeutet. Hier erscheint der Priester. Wenn sie alle im Spiel durch die kalte Landschaft mit ihrem bläulichen Licht ziehen, kommt schon durch die Musik Gemeinschaftsgefühl auf. Alle Stems aller Spieler zusammen.
Orchesteraufnahme mit dem Budapester Staatsorchester, 3 Tage Orchester-Recordings und 1 Tag Chor-Recordings. Also, der Punkt ist einfach der, desto mehr du in den Osten gehst, desto billiger wird's. Und Budapest ist einfach wirklich der Mittelwert aus Preis- und Leistungsverhältnis.
Andreas Kolinski lehrt in Düsseldorf adaptive Musikkomposition. Schon im ersten Semester lernen die Studierenden, dass Computerspiele von einer sogenannten Game Engine angetrieben werden. Das ist der Teil der Software, der den Spieleverlauf steuert. Wenn der Spieler seinen Controller in der Hand nach links drückt, reagiert die Game Engine dadurch, dass sie zum Beispiel die Figur am Bildschirm nach links bewegt. Die Game Engine entscheidet auch, ob der Spieler ins nächst schwierige Level geschickt wird oder zum Beispiel stirbt. Bei den frühen Computerspielen lief von Anfang bis Ende eine Melodie durch, die sich, wie hier bei Tetris, ins kollektive Musikgedächtnis eingrub. Die vielschichtige Komposition von heute fordert ein eigenes Softwaremodul, die sogenannte Audio Engine.
Also da gibt es eine Game Engine, die gibt an die Audio Engine die Information, wo der Spieler jetzt gerade ist, und entsprechend werden dann die Audio-Files dort abgespielt. Also die Musik bekommt mit, wie es dem Spieler da geht, und die Musik weiß sogar, wie es dem Spieler in Zukunft gehen soll.
Die Musik weiß, das bedeutet, die Game Engine, die das Spiel optisch treibt, filmisch treibt, interaktiv treibt, kommuniziert dauernd mit der Audio-Engine, die die Musik transportiert. Wer ist denn der Stärkere bei den beiden?
Das ist schon vielleicht Master und Slave, wenn man darauf hinaus möchte.
Gibt es nicht auch die Möglichkeit, dass die Audio-Engine, also die Musik, der Game-Engine sagt, so, ich bin jetzt an dem Punkt und du zeigst jetzt gefälligst das?
Es gibt mit Sicherheit Spiele oder Situationen im Spiel, wo jetzt der Spieler sehr inaktiv ist. Und in dem Moment versucht natürlich die Musik, ihn anzuregen. Es gibt auch ganz viele Beispiele dafür, nennen wir Journey zum Beispiel, wo die Musik dann ganz aufhört, weil der Spieler inaktiv ist.
Oder sagt die Game Engine, der tut die ganze Zeit nichts, Audio bitte, halt die Klappe.
Genau. Nicht umgekehrt, nein.
Ist denn der typische Prozess in der Firma, die das bestellt, also die das Spiel programmiert und nun Audio bestellt zum Beispiel, und natürlich Bilder und Characters bestellt, also Figuren, die sich in 3D durch die 3D-Welt, also die bestellen lauter Module quasi, es wird ja nur selten alles in-house gemacht. Gibt es da eine Hierarchie? Also sind die Audio-Leute die Letzten?
Da könnte man jetzt ganz einfach Ja drauf sagen. Also wenn man auf das Budget guckt, mit Sicherheit, was ja schade ist. Es gibt ganz kleine Newcomer-Studios, die sehr engagiert sind, die sehr auch am Thema Audio und auch nicht nur Musik, sondern auch Sounddesign interessiert sind. Es gibt aber auch größere Firmen, die noch nicht mal für das Game eine adaptive Lösung brauchen, sondern einfach nur komplette Audio-Tracks in einem Zufallsverfahren unter den Level legen lassen.
Und sind die Komponisten für Computerspiele, also adaptiv komponierende und denkende Komponisten, andere Leute als die, die eine CD machen?
Muss man sagen, ja, ein wichtiger Aspekt ist mit Sicherheit, das Game auch gespielt zu haben. So wird ja auch akquiriert von der Industrie, wenn akquiriert wird, werden Kompositionsaufträge quasi ausgeschrieben.
Und die GEMA, die trennt ja auch diese beiden Welten. Also der typische Schallplattenkomponist ist GEMA-Mitglied und der typische Computerspiele-Komponist ist eben keiner.
Ja, auch hier gibt es eine einfache Antwort. Bist du GEMA-Mitglied, kriegst du keinen Auftrag aus der Games-Industrie. Ich glaube nur, dass das Problem nicht nur bei der GEMA liegt, sondern einfach, dass die Games-Industrie nicht bereit ist, die schon relativ geringe Gebühr an GEMA-Lizenzen für das Spiel zu bezahlen. Das ist auch für die Games-Komponisten schade, weil so können sie das Film- und Fernsehgeschäft, was GEMA-abhängiger läuft, gar nicht vernünftig bewirtschaften auch. Das ist eigentlich schade.
Mitten im Ruhrgebiet liegt die Stadt Herne. Dort befindet sich das Studio eines der erfahrensten Computerspiele-Musikkomponisten Deutschlands. Wenn er für Musik bezahlt wird, dann normalerweise in sogenannten Total Buyout-Verträgen. Das heißt, für ein gewisses Entgelt tritt er sein Urheberrecht komplett an den Hersteller des Spiels ab.
Ich heiße Kai Rosenkranz, bin 37 Jahre alt, seit 1998 in der Computerspiele-Musikbranche unterwegs. Und inzwischen Freiberufler, mache Musik und Sounddesign für Computerspiele. Ich habe mich, was das GEMA-Thema angeht, sozusagen dem Branchenstandard untergeordnet, dass es von den Komponisten erwartet wird, dass sie nicht in der GEMA sind. Das liegt daran, dass in der Computerspielebranche die Strukturen für die Verwertung und auch die, sag ich mal, sinnvolle Nutzung der Verwertungsorganisationen nicht existieren. Mir wäre gar nicht so stark daran gelegen, dass es jetzt unbedingt die GEMA ist, aber dass es zumindest alternative und vergleichbare Strukturen gibt, die dafür sorgen, dass ein Komponist, wenn die eigene Musik anderswo verwertet wird, öffentlich aufgeführt wird oder so, oder vielleicht auch mal in so einem Game-Musik-Konzert aufgeführt wird, dass man da entsprechend noch was von hat. Aber das gibt es leider im Moment noch nicht.
Pizza Connection. Musik Kai Rosenkranz, GEMA-frei.
Ich habe jetzt ein Netzwerk gegründet, die European Game Composers, weil es in unserer Branche, also im Bereich Computerspiele, Musik, extrem viele Einzelkämpfer gibt, die das auch spüren, dass sie Einzelkämpfer sind und das auch so ein bisschen vermissen, sage ich mal, sich zusammenzuschließen und irgendwie eher so ein Wir-Gefühl zu entwickeln. Teilweise sind extrem stark die Ellbogen ausgefahren. Und da habe ich gesagt, okay, lass uns mal versuchen, die alle irgendwie in einem Netzwerk zu organisieren und auf Messen gemeinsam auszustellen, auf Gemeinschaftsständen, gelegentliche Treffen zu organisieren und eben auch an Projekten zusammenzuarbeiten. Das ist so das Höchstmaß an Synergie, was wir bisher entwickelt haben. Und das hat sich jetzt auch schon in mehreren Fällen ergeben. Bei mir ganz konkret ist es jetzt das Spiel Pizza Connection 3. Das Titelthema von Pizza Connection, da haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass wir uns hier im Halbkreis um mein Klavier herumgestellt haben und das wie so eine Art Jam-Session gemacht haben, dass einer ein Motiv anspielt und dann dem anderen das Klavier überlässt und er spielt die Stelle der Melodie weiter. Dann haben wir mal geguckt, wie weit man diesen gemeinsamen Komponieren-Gedanken treiben kann. Und am zweiten Tag haben wir es dann schon am Rechner organisiert und die einzelnen Ideen organisiert, das Arrangement gemacht, damit wir es dem Auftraggeber dann schnellstmöglich mal zum Anhören zuschicken können.
Wobei das mit dem Anhören so eine Sache ist, in der Computerspiele-Musikbranche fast ein Treppenwitz. Stefan Randelshofer von Blue Byte.
Das ist auch eins der Probleme, die ich oft dann mit Management oder mit Producing habe. Ja, wir wollen mal in die Musik reinhören. Kannst du uns schnell ein Stück schicken? Nein, kann ich nicht, weil diese Musik so nicht existiert. Die Musik ist aus so kleinen, granularen Bestandteilen aufgebaut, dass sie nicht als ich kann dir mal einen Track schicken, ist eigentlich an der Stelle nicht machbar. Die Musik existiert erst dann, wenn das Spiel gespielt wird.
So, Andreas hat jetzt sein Laptop aufgeklappt und wir sitzen entspannt auf einem Sofa. Du hast dir die Lesebrille aufgesetzt, damit du auch genau sehen kannst, worum es sich handelt, nämlich um F-Mod Studio.
Du bist so nett. Du bist so nett. Ja, das ist eine sogenannte Audio Middleware und was sehr gut ist in der Entwicklung und einfach auch nochmal für alle Komponisten, die sich dafür interessieren, richtig gut ist.
Wir sehen eine Audiowelle, die kennen viele Leute auch aus zum Beispiel der Videobearbeitung, also die Soundwelle, lauter, leiser und so weiter. Und da drin sind jetzt in F-Mod, in diesem Computerprogramm, in dieser Middleware, Fähnchen zu sehen.
Ja, genau. Das heißt, wenn ich das jetzt hier im Prinzip starte, und der Spieler sich jetzt am Anfang des Levels quasi befindet und erstmal sich umschaut ein bisschen. Und da passiert Folgendes.
Jetzt kommt gleich der Umsprungpunkt. Da sind wir auf der 1, da springt es zurück. Genau. Das geht ewig so weiter, wenn der Spieler an dieser Stelle nicht weiterkommt.
Jetzt macht der Spieler das Gewünschte und dann signalisiert ihm die Musik. Er geht weiter.
Das ist jetzt etwas anders. Hier kommen irgendwelche Streicher noch dazu.
Genau.
Tiefe.
Angenommen, der Spieler löst er ist jetzt animiert durch die Woodwinds, die hier dazu gekommen sind, die Aufgabe zu lösen.
Die Woodwinds?
Also die Holzbläser. Aber er löst sie nicht, also fäden die sich weiter aus.
Blenden sich weiter.
Ja, die blenden sich dann quasi weiter aus. Und ich könnte auch jetzt, wenn ich sehe, der Spieler ist frustriert und geht zum Anfang zurück, weil er einfach nochmal mehr sehen möchte, vielleicht auf einer Anhöhe, dann würde praktisch die Musik auch wieder nach vorne springen.
Können wir es mal gerade machen?
Ja, das ist hier.
Das ist jetzt das Gegenteil von.
Genau. Das wäre quasi jetzt hier das Zurückgehen. Und jetzt bleibt er praktisch vorne. Ich mache das jetzt gerade händisch, deswegen springt das so ein bisschen. Bis er halt zu dem Punkt gekommen ist, wo man ihm signalisieren möchte, jetzt durch dieses Streicher-Ostinat, durch diese Streicherfigur, jetzt passiert gleich was Spannendes. Du bist auf der richtigen. An der richtigen Stelle. Bestätigt vielleicht noch der Chor.
Also besteht aus Samples von.
Das sind Samples, genau. Ja. So, und auch da passiert es quasi Folgendes. Er hat die Aufgabe nicht gelöst. Also kann ich den Aufbau quasi wieder neu starten, wenn ich will.
Das heißt, wir sind gerade von der Fahne Feld 4 zurückgesprungen, weil der Spieler nichts getan hat, sind wir auf 3 zurückgesprungen. Muss genau. Ich immer loopen, also ohne Loop geht gar nichts.
Es muss sich immer loopen, ja. So, und jetzt tun wir mal so, als wenn der Spieler die Aufgabe komplett lösen würde. Das ist dann ganz interessant, dann gibt es nämlich zum Abschluss noch ein Feld, quasi den Point of No Return. Er hat jetzt die Aufgabe gelöst.
Kommen wir jetzt hin gleich?
Da kommen wir jetzt hin. Ich muss noch höher gehen. Ja. Zum Beispiel jetzt als Zeichen, dass er die Aufgabe gelöst hat, kommt der Solo-Gesang dazu.
Das heißt, wir bleiben gerade zwischen der Fahne 3 und 4, aber es werden andere Kanäle dazu gemischt und andere wieder weggemischt. Ne?
Ganz genau. Jetzt haben wir den Point of No Return quasi. Und ich kann die Musik auch loslassen, sie muss nicht mehr loopen. Ich kann das Tempo runternehmen, agogisch werden. Und würde wahrscheinlich im Spiel jetzt eine gescriptete Szene laufen lassen.
Also eine völlig komplett vorbereitete.
Die vorbereitet ist, wo ich den Spieler vielleicht nur noch nach links und rechts leicht bewegen kann, aber nicht mehr nach vorne und hinten. Ich kann quasi das Erlebnis jetzt finalisieren. WN Endures. Es hat noch immer gut gegangen.
Okay, bei diesem F-Mod kann ich mir vorstellen, wie jetzt meine mehrspurige Komposition aus dem normalen Kompositionsprogramm reinkommt.
Ja.
Ich setze meine Fähnchen und ich habe einen Regler, wo ich dann die Sprünge definieren kann.
Ja.
Wohin geht denn das dann?
Das geht praktisch als F-Mod-Projekt an das Spielestudio.
Das heißt, die Game Engine lädt das Projekt F-Mod ein und versteht alles.
Ganz genau.
Audio Engines, die größeren sind der Wise und F-Mod. Das Musiksystem, das wir für Champions of Ontaria gebaut haben, ist mit F-Mod damals noch gebaut worden. Das Konzept dahinter ist, dass wir eine Stadt haben mit 7 Champions in diesem Game. Die haben alle einen sehr eigenen Charakter. Wir haben so den Ritter gehabt, wir haben den Mönch gehabt, etc. pp. Es hat so unique Charakter gegeben, 7 an der Zahl. Und mit denen hat man auf Adventure gehen können und da gewisse Gefahren und Kämpfe ausfechten können. Die Idee, die ich dann bei der konzeptionellen Phase gehabt habe, war zu sagen, okay, wie kann ich diesen Champions einen Charakter geben auf eine musikalische Art und Weise, und habe dann mir dazu überlegt, ich lasse einen Track komponieren, der eine Chord Progression over time hat.
Da müssen wir Deutsch sagen.
Gut, also wir haben sozusagen eine Akkordentwicklung.
Das heißt, ihr habt auch eine Tonart.
Wir haben natürlich eine Tonart in diesem Fall.
Hat jedes Spiel eine Tonart?
Nein, das wäre nicht sinnvoll. Das hängt jetzt bei einem kleineren Spiel, wäre das vielleicht sinnvoll.
Gibt es eine typische Tonart für, also Moll zum Beispiel?
Nein, es gibt keine typische Tonart. Ich lasse das komplett offen. Das war bei Champions of Ontaria war das zum Beispiel der Fall, weil da ist es mir darum gegangen, dass Jeff Broban, der Komponist für diese Adventure-Musik war, sich frei entscheiden kann. Ich wollte mit den 20 Musikstücken, die wir haben, wollte, dass wir die Gegenden abdecken. Wie kann ich jetzt damit umgehen, dass ich auf einen Boss komme, auf einen Gegner, auf einen großen Gegner? Dafür haben wir für jedes von ihnen Musikstücke nochmal einen C-Teil, in Anführungszeichen. Also ein weiteres Musikstück, das musikalisch in dieses Raster reinpasst, aber nochmal eine höherwertige ist, nochmal spannender wird.
Mit diesem anschwellenden kurzen Soundeffekt tritt der Boss ins Spiel. Seine Bedrohlichkeit zieht sich dann mit einer ansteigenden Tonfolge durch die ganze weitere Komposition. Gamer sind heute so anspruchsvoll, dass es ihnen missfällt, wenn sie zum x-ten Mal an derselben Stelle im Spiel sind und dabei immer dieselbe Musik hören. Der Spielstand ist in Form von Landkarten angelegt, englisch Maps. Um die Musik zu variieren, setzen die Entwickler häufig Zufallsgeneratoren ein, die die Stems, die einzeln zusammen komponierten Spuren, mal so abspielen.
Randomizer, also sprich, würfle aus, welche Musik du an dieser Stelle verwenden würdest. Das heißt, ich kann dieselbe Map 3, 4, 5, 10 Mal hintereinander spielen und er würde immer wieder eine andere von mir, aber konzeptionell dafür angedachten Musiken abspielen.
Zufallsfunktionen sind in der Informatik ein alter Hut und in der Computerspielemusik seit langem üblich. Auch Geräusche und Soundeffekte, etwa das Ziehen eines Schwerts oder Schritte, werden häufig zufällig eingestreut. Viel eleganter wäre es natürlich, wenn sich die Musik gelegentlich selber weiter komponieren würde. An dieser sogenannten prozeduralen Musik wird seit einigen Jahren geforscht, aber ohne beeindruckende, industrieverwertbare Resultate. Für die Spieleindustrie ist es riskant, den Kunden in ein Game-Level zu schicken, wo die Musik nicht mehr kalkulierbar ist und zum Beispiel aus der Tonart hinausläuft. Es sieht danach aus, dass Maschinenlernverfahren, also im weitesten Sinn künstliche Intelligenz, dieses Feld in Zukunft bestellen. Die Audio-Engine könnte sich die bestehende Musik des Spiels anhören, ihre Struktur analysieren und dann in dem Stil weiterkomponieren. Diese Verfahren sind aufwendig und kostspielig, weswegen Maschinenlernen bei Suchmaschinen, der Spracherkennung und beim autonomen Autofahren Einzug hielt, aber nicht in Nischenanwendungen wie Computermusik. Es wird also weiterhin händisch komponiert werden. Der technisch große Trend geht woanders hin. Und, wie seit Pong, dem ersten weit verbreiteten Computerspiel, folgt wieder einmal der Ton dem Bild statt umgekehrt. Ohne Ton wären Spiele nicht verkäuflich. Die bei allen Games zentral wichtige Immersion, also das tiefe Eintauchen ins Spielgeschehen, läuft psychologisch sogar stärker über Audio ab als über das bewegte Bild. Ich bin jetzt wieder bei Andreas Kolinski von der Musikhochschule Düsseldorf und baue jetzt mal meine 360-Grad-Kamera in seinem Studio auf. Kleines Stativ, winzige Kamera, die den ganzen Raum aufnimmt. So, und jetzt sehen wir das auf dem Tablet-Computer, können darin herumscrollen. Mit einer Brille für virtuelle Realität, wie sie immer mehr Computerspieler nutzen, stünden wir jetzt mitten in dem Raum und würden deine Synthesizer, die Lautsprecher, uns am Sofa, die Betondecke und so weiter sehen. Wenn jetzt ein Spiel in diesem Raum stattfinden würde und ich käme durch die Tür hier rein, scrolle mal gerade zur Tür rüber. Weißt du, was ich meine? Der Spieler ist jetzt an deinem Synthesizer, der guckt gerade nach unten meinetwegen. Und dieses Ding macht schöne Geräusche und er kann vielleicht die Regler von einem analogen Synthesizer drehen und kriegt mit, wie man das macht. Und jetzt hört er plötzlich von hinten, wie jemand an einer Teetasse schlürft. Der erschrickt natürlich wahnsinnig. Und wie hört er das jetzt, dass es von hinten kommt? Denn er hat ja Kopfhörer auf.
Ja, weil er Kopfhörer auf hat. Denn mit Kopfhörer bin ich in der Lage, rundherum zu hören. Also die Hörfähigkeit des Menschen ist größer als die, die ich mit zwei Lautsprechern abbilden kann. Das ist erstmal grundsätzlich dieser große Vorteil, dass wir diese Brillen jetzt aufhaben und Kopfhörer aufhaben und dieses relativ alte Verfahren, binaural zu hören, nämlich den zwei Ohreneigenschaften sehr nah eine Abbildung wahrzunehmen.
Das, was früher Kunstkopf-Stereophonie hieß, hat durch die neuen VR-Spiele einen Boom in der Spieleakustik bewirkt. Es gibt einige Firmen weltweit, die nichts anderes tun, als Werkzeuge anzubieten, Töne im Raum zu platzieren, und zwar abhängig davon, wohin der Spieler in seiner Virtual-Reality-Umgebung gerade guckt. In diese Zusätze für Computerspiele Middleware, sogenannte Plugins, fließt indirekt die Form der Ohrmuschel mit ein. Ein Klang hinter uns hat andere Frequenzanteile als derselbe Klang vor uns, weil die Ohrmuschel filtert und den Schall reflektiert. Mit dem visuellen 3D-Erlebnis gekoppelt, wird diese Soundverordnung noch präziser. Beispiel Teetasse. Weil ich sie nicht vor mir sehe, das Schlürfgeräusch aber laut ist und eine andere Akustik als die Dinge vor mir hat, drehe ich mich impulsiv um sie hinter mir zu suchen. Andreas Kolinski hat ein Beispiel mit Uhrwerken vorbereitet.
Wir hören mal das Stereo-Beispiel.
Dazu muss man, damit man das wirklich dann unterscheiden kann zu dem nächsten, jetzt mal Kopfhörer aufsetzen. Und das hört sich jetzt für jemanden, der Mono hört, wahrscheinlich genauso an. Nur wenn man es über Kopfhörer hört, merkt man, wie das Uhrwerk nach hinten links zum Beispiel wandert. Hören wir mal die binaurale Fassung an, also die VR-Fassung.
Ja, wir würden jetzt einfach mal nochmal die Uhren etwas anders platzieren im Raum. Ich präferiere mal die vier Ecken, die wir im Raum haben. Und wir nehmen jetzt mal ein Uhrwerk, was ganz nah an unserem Kopf herumfliegt, vorbeifliegt.
Und die Glocke, wo kommt die?
Such dir was aus.
Hinten, ne, genau, extrem rechts von mir.
Extrem rechts, ja. Ganz wichtig, Kopfhörer aufsetzen.
Sie hörten Wissenschaft im Brennpunkt. Der Ton macht das Spiel. Ein Blick in die Labors von Musik für Computergames von Maximilian Schönherr. Redaktion Christiane Knoll. Eine Sendung des Deutschlandfunks 2018.